carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Loeck.
Giuseppe Arcimboldo, Meister der Täuschung, der Visionen oder Illusionen, manieristischer Zauberer oder Universalgenie, erstmals liefert uns eine monographische Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien in Gemeinschaftsproduktion mit dem Musée du Luxembourg Paris einen tieferen Einblick in die Welt des mysteriumumhauchten Künstlers des 16. Jahrhunderts. Canal Akademie hat sich zu diesem Ereignis in die Hauptstadt Österreichs begeben, um uns an Ort und Stelle mit der Kuratorin dieser bedeutenden Ausstellung, Frau Dr. Silvia Ferrino-Pagden, zu unterhalten. Im ersten Teil unserer Sendung spricht Frau Dr. Ferrino über die Persönlichkeit Arcimboldos, seine weitreichende Tätigkeit vom Mailänder Beginn bis zum Habsburger Hof in Wien und in Prag. Frau Dr. Ferrino, guten Tag.
Guten Tag.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich in diesen turbulenten Tagen der Ausstellungseröffnung Zeit genommen haben, uns näher über Arcimboldo, sein Werk und seine Zeit aufzuklären. Und darf ich noch einmal unterstreichen, dass Ihre Stimme und Ihre Erklärungen durch das Internetradio Canal Akademie auf der ganzen Welt empfangen werden kann. Also Arcimboldo wird allgemein als Vorbild der Moderne dargestellt, war doch eine Ikone der Surrealisten und Dadaisten. Und auf der ganzen Welt sind seine Kompositköpfe der Jahreszeiten und der Elemente, also zumindest durch eine Abbildung, ein Begriff. Es gibt auch den Arcimboldo-Effekt, dem die bekannte Ausstellung im Palazzo Grassi in Venedig im Jahre 1987 gewidmet war. Frau Dr. Ferrino, wie und warum kam es gerade jetzt, am Beginn des 21. Jahrhunderts, zu der Anregung, diesem Spätrenaissance-Künstler so ein bedeutendes Interesse zu widmen und letzten Endes auch für diese Ausstellung so viele menschliche Energien und Begeisterung aufzubringen?
Der Grund dafür liegt wahrscheinlich im Renaissance-Programm des Musée du Luxembourg, die einmal im Jahr einem italienischen Künstler der Renaissance eine Ausstellung widmen will. Und einige der großen Namen sind ja bereits abgehandelt, von Raphael über Veronese zu Botticelli. Und Arcimboldo, vielleicht weil er ganz einfach mit A beginnt, erschien im Traum einer der Kolleginnen, die in Rom für dieses Projekt arbeiten. Es war Tullia Caratù, die von Arcimboldo träumte, es mit Patrizia Nitti mitteilte, die sich dann überlegte, dass es eigentlich sinnvoll wäre, eine Arcimboldo-Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum in Wien zu gestalten.
Also es war sein Geist oder sein Phantom, der um sie geschwirrt ist, nicht?
Ja, es war Arcimboldo für mich dann natürlich die Frage, wo man sofort sagt, es war ja diese große Ausstellung vor 20 Jahren, was kann man anderes, Neues bringen? Und nachdem Arcimboldo eigentlich in allen Ausstellungen des 20. Jahrhunderts immer im Zusammenhang mit zeitgenössischer Kunst erwähnt wurde, wurde er ja selbst fast zur zeitlosen Ikone der fantastischen Kunst des Surrealismus und Dada und so weiter. Aber wenn man Leute auf der Straße gefragt hat, kennen Sie diesen Kopf? Ja, natürlich. Das ist dieser Arcimboldo. Und wissen Sie, wann er gelebt hat? Naja, 19. 18. Das wissen wir nicht. Aber das macht doch nichts aus. Er ist doch so modern. Ja. Nicht? Das war die Antwort. Und daraufhin schien es uns umso vernünftiger, ihn eigentlich konkret in seine Zeit zurückzuführen und zu erwarten, dass man aus einer strengeren kunsthistorischen Sicht, Arbeit und Sicht der Sache heraus vielleicht auch neue und überzeugendere Interpretationen dieser Kompositköpfe bekommen könnte.
Ja. Also das ist scheinbar auch das Ziel, wie Sie gerade erklärt haben. Nicht nur, wie es dazu gekommen ist, aber das war auch dann Ihr Ziel, dass Sie eben die Persönlichkeit Arcimboldos in den Mittelpunkt stellen und in, auch in seine Zeit. Das heißt also
zurück in sein 16. Jahrhundert. Ja. Und die Gefahr ist natürlich schon die, man hat zwar diese an die 30 Kompositköpfe, die seine sind oder seiner Werkstätte zuschreibbar sind. Und man hat diese Unmenge von Arcimboldeschi, also Gemälden, die entweder sein Kompositprinzip in etwas dekorativer und oberflächlicher Form weitergestalten. Und das gibt es dann in Gemälden des 17. Jahrhunderts und so weiter. Und diese Werke wollten wir aber strikt weglassen. Mhm. Und uns wirklich auf seine Werke beschränken. Und dort schien daher die Gefahr, kann man mit so einem kleinen Oeuvre eine Ausstellung machen.
Ja, weil er hat und eben kein sehr umfangreiches das Opus oder Oeuvre, ja, ja.
Und das war natürlich ein Risiko. Aber dann haben wir gedacht, man müsste natürlich wirklich streng monografisch vorgehen, von seinen Ursprüngen in Mailand bis zu eigentlich seiner Rückkehr nach Mailand und seinem Tod, seine Geschichte, seinen Lebensweg erzählen.
Eben, und wir wollen vielleicht jetzt in diesem ersten Teil unserer Sendung hauptsächlich von der Persönlichkeit Arcimboldos sprechen, bevor wir uns dann später die Ausstellung natürlich näher und im Detail betrachten werden. Würden wir gerne, also wie gesagt, Arcimboldo besser kennenlernen, auch wenn in seiner Biografie, glaube ich, also sehr viele Schattenseiten sich befinden, nicht? Also vor allem von seinem, sagen wir, persönlichen Leben. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem ein Bild von diesem außergewöhnlichen Mailänder Künstler skizzieren. Zum Beispiel, welche künstlerische Ausbildung hatte er eigentlich? Und welche waren seine Inspirationsquellen? Und wie gelang er eigentlich an den Wiener Kaiserhof, nicht? Und unter welchem Kaiser?
Für uns war es entscheidend, zunächst einmal die Dokumentenlage zu seinem Leben zu untersuchen, neu in den Archiven zu forschen. Und wir gaben den Auftrag an zwei Archivforscher, einen in Mailand und einen in Wien, die eben die bereits in einer der ersten wichtigen Monographien von Benno Geiger um 1960 in deutscher Sprache herausgekommen. Und der hat als erster eigentlich so einen Dokumentenanhang gegeben, auf der Basis dessen man über die Biografie Arcimboldos in groben Zügen Bescheid wusste.
Die er ja teilweise selber diktiert hat.
Ja, das ist ein Ende. Also die Dokumente sind eine Informationsquelle und die literarischen Schriften seiner Freunde, der Humanisten, Traktatschreiber, Historiker, die sind sozusagen der zweite Teil der Information und vielleicht der wichtigere Teil der Information all dessen, was besonders am Kaiserhof passiert ist, also was er leistete in seinen 25 Jahren als Hofkünstler der Habsburger. Unsere Dokumentenrecherche hat natürlich sehr viel gebracht über seine Mailänderzeit, seine Mailänderanfänge und einige Berichtigungen, wie zum Beispiel, dass Arcimboldo nicht, wie man bisher angenommen hat, der adeligen Familie der Arcimboldi entstammt, einer Familie, die sogar drei Erzbischöfe der Stadt Mailand gestellt hatte, sondern dass er einer gleichnamigen Familie entstammte, die aber seit drei Generationen bereits Maler gestellt hatte.
Und so war sein Vater, nicht?
Maler. Also einer Malerfamilie entstammt, sein Vater, sein Onkel, es waren alles Maler, die in der Lombardei, also in Mailand-Umgebung und nördlicher Lombardei arbeiteten. Arcimboldos Vater Biagio war seit 1518 für das wichtigste Projekt, das die Stadt Mailand damals in Arbeit hatte, tätig. Und dieses wichtigste Projekt war der Mailänder Dom. Und Arcimboldos Vater hatte bereits über lange Jahre Entwürfe für die unglaublich vielseitigen und fantastischen Glasfenster der Kathedrale gearbeitet. Und die sehen wir ja, die sind ja bis heute zum Teil erhalten, ja. Nur die Entwürfe nicht. Ab 1548 beginnt auch Giuseppe für die Fabrika oder die Werkstätte, die Domwerkstätte zu arbeiten und das über 10 Jahre. Und dann wird er aber abgelöst von einem von auswärts kommenden Künstler Bernardino Campi aus Cremona und arbeitet selbst dann für andere, meist sind es religiöse Auftraggeber, seine Auftraggeber sind Kathedralen und in Como, in Monza. Und
wir können, existieren heute noch?
Und es existieren zum Teil, in Monza arbeitet er zusammen mit einem anderen Künstler, Giuseppe Meda. Also er stattete eine Kapelle aus, also das Querschiff der Kathedrale von Monza mit Fresken aus. Mhm. Die kann man nicht in eine Ausstellung bringen. Und die Entwürfe für die Glasfenster kann man auch nicht in eine Ausstellung bringen, weil wir haben sie nicht mehr. Wir haben einen wunderbaren Wandteppich der Kathedrale aus Como, für die er den Entwurf lieferte, erhalten, auch als Leihgabe. Aber es gibt
die auch in der Ausstellung zu sehen.
Die ist in der Ausstellung zu sehen. Und dann gibt es natürlich noch Zeichnungen, die ihm zugeschrieben werden, wo die Zuschreibung noch nicht ganz sicher ist. Entwürfe für den auch einen damals städtisch sehr wichtigen Auftrag, den Gonfalone des heiligen Ambrogio, des Stadtpatrons von Mailand.
Seine künstlerische Ausbildung stammt also aus dieser Zeit, aus seiner Mailänder Zeit. Wie lange war er in Mailand, bevor er an den österreichischen Hof gekommen ist?
Ja, also wenn er 26 geboren ist und 62, nehmen wir an den österreichischen Hof kommt, spät 62, dann war er 36
ungefähr.
Jahre alt. Ja. Also das heißt, er war ja schon ein sehr erwachsener, ausgebildeter Maler. 36 war Raphael bereits 37-jährig, muss man sich vorstellen. Ja. In dieser Zeit hat Raphael sein gesamtes Oeuvre bereits gestaltet gehabt.
Ja,
nicht?
Ja.
Und wir wissen von Archimboldo sehr wenig. Es war natürlich auch die Mailänder Zeit sehr schwierig, als Archimboldo künstlerisch heranwuchs und seine ersten Aufträge zu bekommen versuchte. Leonardo war der große Maler.
Der hat alle anderen in den Schatten gestellt. Ja.
Und obwohl Leonardo natürlich 1513 in Rom ist und danach nach Frankreich geht, wo er 1516 stirbt, war die Nachfolge in Mailand an Malern natürlich sehr groß. Also er hat eine unglaubliche Anzahl fantastischer Künstler noch heranerzogen. Und einer davon,
Leonardo.
Hm. Und einer davon, Bernardino Luini, ja, war engstens befreundet mit Biagio, dem Vater von Giuseppe. Und Bernardino Luini gestaltet natürlich auch dieses Porträt von seinem Freund Biagio. Und dieses Porträt haben wir auch in der Ausstellung in Wien zu sehen. Und es zeigt halt diesen edlen Biagio im Profil gegen schwarzen Grund, quasi reliefhafter, antiker, römischer Clipeus. Die Meister des Leonardo-Kreises, die meisten starben um die 30er Jahre. Und danach gab es eigentlich relativ eine Lücke. Und die Mailänder Auftraggeber zogen nach und nach Künstler von auswärts vor den Einheimischen. Und es arbeitet sogar der Tizian für Santa Maria delle Grazie, wo er seine berühmte Dornenkrönung macht, die heute sich in Paris befindet. Und ironischerweise musste 10 Jahre später der junge Giuseppe Archimboldo den Rahmen dieses Werks ausbessern für den geringen Betrag von 10 Lire oder so. Und dies zeigt, dass natürlich die Mailänder Künstler auch sehr oft gezwungen waren, sehr
auch eventuell
handwerkliche Arbeiten durchzuführen. Und dies zeigt halt, dass eigentlich die künstlerische Situation sehr schwierig war. Auch, dass zunehmend die einheimischen Künstler, eben Giuseppe Archimboldo, seinen Freund, die Aurelio Luini und die jüngere Generation, versuchten sich ja dann zusammenzuschließen und einen moderneren Stil zu formulieren, sich den internationalen Strömungen des Manierismus eher anzuschließen und daran zu orientieren. Aber irgendwo scheint es, dass sie dabei zu eklektisch blieben, nicht eine Einheit bilden konnten.
Sie wollten so eine Art Strömung bilden, eine Kunstströmung?
Sie wollten sagen, wir Mailänder Künstler sind auch up to date und wir können gegenüber den von auswärts herangezogenen sehr wohl konkurrieren. Aber irgendwo schien es dann doch nicht ganz so. Und ich meine, Archimboldo geht 62 an den Hof und wahrscheinlich auch, weil er sich damit völlig neue Auftragsmöglichkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten erhoffte. Und man muss ja halt auch dazu sagen, dass die Mailänder Szene ja ab 1565 kommt. Carlo Borromeo und bringt natürlich ein religiös ganz striktes, gegenreformatorisches Regime mit, das halt für die Künstler auch nicht ganz einfach war. Und aus diesem Grund formt sich ja zum Beispiel diese Künstlerakademie della Val di Blenio, wo eben schon seit 1560 der berühmte spätere Kunsttheoretiker, aber auch Maler Gianpaolo Lomazzo zum Abt gekürt wird. Und wir haben sein Selbstporträt natürlich auch in der Ausstellung als Abt, als Zarbania, als dieser Künstlergemeinschaft. Und diese Künstlergemeinschaft ist natürlich auch sehr interessant, weil sie sprechen einen Dialekt, das ist das Rabisk. Und das wäre sozusagen eine ganz niedere Sprache der Lastenträger. Und das ist aber im Grunde eine Geheimsprache, kodierte Sprache, um sozusagen untereinander eine größere Freiheit ausüben zu können in dieser Zeit des strikten gegenreformatorischen Regimes.
Und wie ist er dann eigentlich wirklich an den Wiener Hof gekommen? Weil er war, wenn ich das so richtig verstehe, nicht so bekannt. Ich meine, er hat vielleicht sehr gut gemalt schon damals.
Aber er selbst lässt natürlich sowohl Lomazzo als auch Morigia schreiben, dass er aufgrund seines Ruhmes von Kaiser Maximilian geholt wurde.
Und haben das die Recherchen bestätigt?
Und aufgrund welcher Arbeiten er diesen Ruhm erlangte, wissen wir bis heute nicht wirklich. Es ist auch jetzt eben zu sagen, dass das erste Dokument am Wiener Hof lässt den Maler Josef erscheinen als einen, der ein Porträt kopieren muss, woraus man annehmen könnte, dass er als Porträtmaler bestellt wurde. Und die Porträtmalerei war natürlich gerade den Habsburgern oder überhaupt den großen Regentenhäusern eine ganz, ganz essentielle, wichtige Aufgabe, die der Erinnerung der ganzen bedeutenden Mitglieder. Aber aus den ihm bis heute zuschreibbaren Realporträts würde man eigentlich eher annehmen, dass es nicht so sehr die reale Porträtmalerei war, die seinen Ruhm hätte ausmachen können.
Sie meinen zum Beispiel, was in der Ausstellung sehr gut zu sehen ist, sind die Erzherzoginnen-Porträts
sind natürlich die Erzherzoge, aber wir nennen sie heute als Gruppe die Erzherzoginnen. Und
da meinen Sie, hätte er nicht so unbedingt ein ganz großartiges Talent?
Die Erzherzoginnen sind total klassisch. Sie sind nett gemalt, sie sind charmant. Und sie sind ein bisschen frivol und flippig.
Aber schauen sich sehr ähnlich auch alle.
Ja, aber so große Porträtkunst ist das natürlich nicht.
Ja.
Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Die eine weitere Möglichkeit, für die man ihn gerne hätte haben wollen, und das ist eine ganz bedeutende Idee, dass er immer schon als Entwerfer und Gestalter von höfischen Festen
auch schon in Mailand
tätig war und Silvio Lady, der eben den Beitrag über Archimboldos Mailänderzeit schreibt im Katalog und der auch die Recherchen gemacht hat in den Mailänder Archiven, meint, dass Archimboldo eben gerade in diesem Bereich tätig gewesen wäre und dass sich sein Ruhm auf dieser Ebene
eine andere Facette
hätte. Und er bezieht sich da auch auf eine Hochzeit eines Gonzaga mit einer Habsburgerin, einer Schwester Maximilians, und meint, dass über diese Habsburger-Hochzeit in Mantua, von der man wusste, dass eben Mailänder Künstler dafür herangezogen wurden, dass dies eine der Wege sein konnte, wo eben Arcimboldos Ruf und Ruhm bis nach Wien gelangt war.
Und diese Tätigkeit ist ja dem breiten Publikum nicht so bekannt, aber wir kommen dann vielleicht noch im Detail darauf zu sprechen. Ja,
diese Tätigkeit ist aus dem Grund nicht so bekannt, weil es eine rein ephemere Kunst war, von der man halt heute nichts mehr hatte. Man hat großartigste Feste gestaltet, unglaubliche Kostüme, Aufzüge mit bombastischen Tieren und überhaupt Programmen, ja, die das ganze Universum mit einbezogen haben und von antiken Stoffen bis zu humanistischen Konzepten Schriften. Alles mit
einbezogen. Also Schriften, ja. Also.
Konzepte der Renaissance, des Universums, Vorstellungen des Universums der Renaissance. Man hat von den Planeten über die Erdteile alles als Allegorien gestaltet und am Ende war alles um das Haus Habsburg politisch allegorisch hochzuloben.
Das werden wir ja dann sicher später noch im Detail hören von Ihnen, wenn wir dann uns näher die verschiedenen Werke der Ausstellung anschauen. Und um unserem weltweiten Internetpublikum auch noch in großen Zügen den historischen Hintergrund der Zeit Arcimboldos in Erinnerung rufen wollen, also die Zeit der drei Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, Ferdinand I. war noch, glaube ich, ein paar Jahre am Leben, wie Arcimboldo nach Wien gekommen ist, nicht?
Ja, Ferdinand war Kaiser, als Arcimboldo nach Wien kam. Starb 64. Maximilian war damals bereits König von Böhmen, deutscher römischer König. Und es ist anzunehmen, dass es Maximilian war, der eigentlich Arcimboldo
entdeckt
auch
hat.
Ruf an den Hof rief. Auf alle Fälle war er sein eigentlicher Förderer und Mäzen. Rudolf übernahm nach dem Tod Maximilians 1576 Arcimboldo in seine Dienste. Er hat ihn 1580 geadelt und dann auch Prag mitgenommen und ihn auch weiter geehrt und beschäftigt. Aber dennoch, glaube ich, ist die Zeit der Kompositschöpfungen als Kunstprinzip ist eine, die mit Maximilians Persönlichkeit fast besser in Einklang steht als mit Rudolf und mit jüngeren Generationen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, als Arcimboldo seinen ersten Kompositkopf in Wien schuf, 1563, war Rudolf 12 Jahre alt und wurde natürlich auch in diesem Jahr nach Spanien gesandt, um zum wahren Katholiken erzogen zu werden. Das war ja der Hof Maximilians für eine große Toleranz in Religionsfragen bekannt. Maximilian war natürlich auch besonders friedliebend und er war ja eigentlich der Mann, der seinen Hof zu einem Zentrum des Späthumanismus gestaltete und ganz wichtig, nicht? Also er soll auch persönlich von unglaublich schneller Auffassungsgabe gewesen sein. Das erzählen die venezianischen Gesandten und auch, dass er 7 Sprachen sprach. Für ihn hatte nach Angaben aller die Natur ganz Besonderes.
Ja, er widmete seine Herrschaft also wirklich dem Humanismus, der Kunst und der Naturwissenschaften dafür.
Und bekannt. Die Natur war natürlich ganz besonders wichtig. Die einen sagen natürlich, dass sein Interesse an den Pflanzen auch ihrer Heilkraft galt, da er an verschiedenen kleinen Bewegchens litt, kleinen und größeren. Aber sein Interesse an der Natur war natürlich eine der wichtigen Grundlagen seines Interesses an Arcimboldo. Und wir sind dank unserer Ausstellung und der Forschungen, die eingeflossen sind, heute eigentlich so weit, dass wir Arcimboldo selbst einen bedeutenden Raum gewähren müssen im naturwissenschaftlichen Studium. Ja. Und es gibt Zeichnungen, die ich ihm im Laufe dieser Recherchen zugeschrieben habe, die sind zum Teil datiert und eine davon ist bereits 1553 datiert. Und wenn das
heißt,
mit dem Entstehungsdatum zusammenhängt, dann müsste man davon ausgehen, dass er bereits in seiner Meile in der Zeit sich mit diesem intensiven Studium der Natur auseinandergesetzt hat und auch eben dafür wieder berühmt und gerühmt wurde. Also wenn man sich heute fragt, aufgrund welcher Leistungen er an den Wiener Hof gerufen wurde, und wir bereits gesagt haben, es könnte ja seine Tätigkeit als Gestalter großer höfischer Feste gewesen sein, wäre natürlich der Teil naturwissenschaftlichen Illustration ein weiterer. Wir haben natürlich keine absoluten Belege in beiden Fällen.
Ja, aber das kann vielleicht, wie Sie eben gerade durchleuchten lassen, vielleicht ein zweiter Punkt sein, dass sich Archimboldo und Maximilian II. Eigentlich immer sehr gut verstanden haben. Sie waren auf einer Wellenlänge auf dem Kunstgebiet, nicht?
Ja. Ich schlage jetzt eine kurze musikalische Pause vor. Vivaldis Jahreszeiten werden vielleicht angebracht, bevor wir uns im zweiten Teil unserer Sendung ganz dem Werk Archimboldos widmen.